Weißer Port geworfen. Bad Hasham und gewaltsam gefesselt. Shatrubihi von seinen Feinden. Yatibihicha und von seinen Familienangehörigen oder Verwandten. Parityakta verlassen. Yatanam alle Arten von Leiden. Anuyapitaha litt ungewöhnlich schwer. Bevor wir diesen Text und die Erläuterung vorlesen, möchte ich euch sehr gerne sagen, in welchem Zusammenhang wir diesen Text gewählt haben, sodass der Text im größeren Zusammenhang uns als Zuhörern mehr gibt, einfach mehr Information, mehr Verständnis und so weiter. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Dami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Sohrabhani Pajarine Nirvashesha Shunyavari Paskatyare Chatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Ich möchte jetzt mal ganz kurz noch meinen jüngsten Zuhörer begrüßen. Guten Morgen, Mittag. Also, diesen Text haben wir heute Morgen gewählt, weil jetzt so den letzten Tag unseres Sommerlagers kommt. Sieht auch ganz sommerlich schon draußen aus. Wir werden nach diesen letzten die Wolkenweintränen der Ekstase. Wir werden nach diesem Tag wieder aufbrechen und uns in unser Leben einfügen. Ich möchte euch sehr gerne heute am letzten Tag etwas mitgeben, was ich für relevant für euren Alltag halte in der Welt und habe deswegen einen Text ausgesucht. Etwas, was ganz wichtig ist für jemanden, der ein solches Event wie ein so schön und gelungenes Sommerferienlager besucht ist, dass er irgendetwas oder dass sie irgendetwas von diesem Event mit nach Hause in das Alltagsleben nimmt. Spirituelles Leben ist nicht ein Konsumersport, wo man immer wieder schöne Sachen nimmt und vielleicht von einem Seminar oder einem Ereignis zum nächsten geht, um dort diese jeweiligen Seminare zu konsumieren. Es geht im spirituellen Leben nicht darum, ein Zuschauer oder Konsument zu sein von spirituellen Dingen, sondern spirituelles Leben wird dann in uns zum Leben erwachen, wenn wir selber es praktisch in der Praxis leben können. Natürlich ist es leichter, das zu leben, sagen wir mal, in einer Atmosphäre wie dieser, wo viele auf einmal das machen, wo der ganze Tag so angelegt ist, dass man einfach sich an Krishna erinnern kann. Es ist schwer, hier in so einer Gemeinschaft und mit so einem Programm nicht am Tag an Krishna zu denken. Es ist wirklich schwer. Man müsste sich Wachs in die Ohren stopfen, Binden vor die Augen binden, dann müsste man sich irgendwo verstecken und die Zunge mit einem Klebeband zumachen, damit kein Tropfen Prasadam reinkommt, dann könnte man vielleicht Krishna vergessen, wenn man sich anstrengt. Aber es ist schwer. In der materiellen Welt ist es nicht so schwer, Krishna zu vergessen. Da ist ein großes, ich will mal sagen, Ablenkungsmanöver, was die materielle Energie für uns bereithält. Unsere Spiritualität wird also auf die Probe gestellt werden. Heute möchte ich über eine Dimension im spirituellen Leben sprechen, die ich als glorreiche Tests bezeichne. Diese Tests, die wir nämlich sehen, von ihnen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Sie sind, wenn wir sie mit der richtigen Perspektive betrachten, glorreich. Der Streit, den wir am Arbeitsplatz vielleicht sehen werden, kann aus der richtigen Perspektive gesehen ein glorreicher Streit sein, der uns voranbringt. Den Test, den wir an der, ich weiß nicht, ob jemand von euch studierte an der Universität oder das können glorreich, diese Schwierigkeiten, die da vielleicht auf uns zukommen, können glorreich uns assistieren im spirituellen Leben. Yeah. Und die verschiedensten Situationen, die wir sonst haben, vielleicht manche gehen in eine Ehebeziehung, in zürcher Alltag zu leben zurück. Es können Tests da geben, die jedoch zu glorreichen Tests werden. So darüber möchte ich sprechen. Wir werden hören von jemandem, der getestet wurde und der diesen Test bestand. Es wird uns gehen um Bali Maharaj, einen großen Geweihten von Krishna, der in eine fast unerträgliche Zerreißprobe kam, was die Stabilität seiner Bhakti betraf. Es wurde an ihm gezerrt von allen Seiten, aber seine Bhakti blieb intakt und hielt den Test stand. Bali Maharaj war der Regent des Universums geworden. Also er hatte in einem aufreibenden Krieg alle Planetensysteme eingenommen und sich zum alleinigen Herrscher von diesem Planetensystem erklärt. War richtig, man könnte sagen, ein interstellarer Dämon. Ja. Bali Maharaj nun führte einst mit seinen Oberbefehlshabern ein großes Yagya auf. Und in diesem Yagya geschah das Spirituellste, was man sich vorstellen konnte. Er empfing einen Gast, der sehr klein und unscheinbar aussah. Dieser Gast war niemand anderes als Vamanadev, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, die die Form eines ganz kleinen, zwergenhaften Brahmanas angenommen hatte. Und dieser zwergenhafte Brahmana, der also eine ganz unverdächtige Körpergröße hatte, bat den Kaiser um so viel Land, wie er mit 3 Schritten abschreiten konnte. Und Bali Maharaj wusste, dass seine Regentenschaft abhängig von der Segnung der Brahmanas war. Und er sagte, 3 Schritte Land, du kannst wirklich mehr haben. 3 Schritte Land ist nichts für mich. Ich bin nicht ein Kleingrundbesitzer, sondern ein Universum-Grundbesitzer. Also es ist in meiner Macht, hier wirklich viel zu geben. Und Vamanadev sprach ganz philosophisch. Wer sich nicht mit 3 Schritten Land begnügen kann, o Kaiser, kann sich nicht aber mit einem Planeten begnügen. Es reicht schon. Er hat eigentlich gesagt, es reicht mir schon. Hier ist der richtige, kleine Wort. Und dann sagte Bali Maharaj, ja, nimm dir deine 3 Schritte Land. Gern, wenn das dein Wunsch ist. Daraufhin erweiterte sich Vamanadev, der ja niemand anderes war als die höchste Persönlichkeit Gottes, in eine Form, wo er mit dem ersten Schritt das ganze überschaubare Land bis zum Horizont abschritt. Schropp. Er machte also einen Schritt, einen horizontalen Schritt im wahrsten Sinne des Wortes, der den Horizont und jenseits des Horizontes erreichte. Das ist jetzt mein, sagte er zu dem verblüfften Kaiser. Daraufhin erweiterte sich diese Form des zwergenhaften Wesens in eine Form, die bis zum Universum ranging. Und er schritt einmal aus, schupp mit dem Fuß und stieß durch die undurchdringlichen Schichten des Universums. Er stieß so stark dadurch, dass er am Ende der Schicht rauskam. Er schlug also ein Loch und die Ganga kam da hindurch geflossen und spritzte auf diese Weise ins Universum hinein. Und dann sagte diese riesenhafte Form, die nichts mehr mit dem zwergenhaften Wesen äußerlich gemeinsam hatte: Du Betrüger, du hast mir 3 Schritte Land versprochen. Wo soll ich denn meinen 3. hinsetzen? Hier gibt's ja gar nichts mehr. Bali Maharaj schaute nur sprachlos zu. Dafür, dass du dein Wort gebrochen hast, was du einem Brahmana gegeben hast, werde ich dich jetzt gefangen nehmen. Und das Wesen erhob seine Stimme, woraufhin eine machtvolle Schlange erschien, namens Vasuki, die sich mit einem eisernen, würgenden Klammergriff Bali Maharaj um den Körper wickelte und ihn einspannte, wie mit eisernen Ketten, die durch eine Zielvorrichtung angespannt wurden. Und dann sagte diese Gestalt: Dafür, dass du mich betrogen hast, werde ich dich in die niederen Planetensysteme verstoßen. Nahm seinen Fuß, setzte ihn auf Bali Maharaj Haupt. Falsch. Oder gibt es noch irgendetwas, was du mir geben kannst, bevor ich dich verstoße? Bali Maharaj weinte mit Tränen der Ekstase. Mein Herr, du bist mir erschienen. Super! So, man kann auch das vornehme ausdrücken. Glorreicher Herr, du bist mir erschienen. Und du hast mir alles weggenommen. Vor allen Dingen meinen Stolz, der Kaiser zu werden. Und er war begeistert. Er sagte: Jetzt werde ich dir das Letzte geben, was du noch nicht hast. Bisher, Herr, hattest du noch nicht meine Hingabe. Setze deinen Fuß bitte auf mein Haupt, als ein Zeichen dafür, dass ich eine dir ergebene Seele bin. Hare Krishna. Und meine Idee war sehr, sehr erfolgreich. Hier hatte jemand verstanden und es hingegeben. Er hatte den Test bestanden. Den Test, den der Herr ihm gegeben hatte. Der Herr hatte alles von ihm weggenommen. Alles. Sogar seine Ehre. Er war ein bestrafter Krimineller. Ja. Er stand nicht mehr als Kaiser da mit großer Krone, sondern er wurde Betrüger geschimpft, der sein Versprechen nicht einhalten konnte. Er war gefesselt durch eine Schlange, die sich mit eisernem Würgegriff um ihn gelegt hatte. Er war also seiner Freiheit beraubt, seines guten Namens. Alles war futsch. Und was tat er? Er gab sich Krishna ganz und gar hin. Er fand das gut. Jetzt war alles von ihm genommen, was ihn hinderte zu Krishna. Sein universalen Reichtum, oder das ist, glaube ich, eine falsche Formulierung im Deutschen, sein Reichtum, der aus dem Universum bestand und allen Reichtümern da drin, war weg. Aber noch viel schlimmer, viel mehr, sein Ruf war ebenfalls weg. Obwohl es für ihn sehr schwer gewesen sein muss im ersten Augenblick, war er doch der Gewinner von dieser Sache. So, dies ist ein Prinzip. Krishna macht manchmal das mit seinen Devotees. Krishna nimmt den Devotees hin und wieder das weg, was die Devotees auf dem Wege zu Krishna noch nicht, was sie hindert zu Krishna. Und ich merke gerade, ich bin ein bisschen ins Schleudern gekommen, weil ich jetzt so eine lange Geschichte erzähle. Ich habe euch noch gar nicht den Text vorgelesen. Und es kommt ja jetzt. Hört bitte genau zu. Obwohl Bali Maharaj sein Reichtum verlor, von seiner ursprünglichen Stellung fiel, von seinen Feinden besiegt und gefangen genommen wurde, von seinen Freunden und Verwandten geschmäht und verlassen wurde. Die kehrten nämlich auf dem Absatz um und sagten, ach, du hast alles verloren, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Obwohl er unter der Qual seiner Fesseln litt, diese Schlange, die sich mit um ihn gelegt hatte, und von seinem spirituellen Meister beschimpft und verflucht wurde. Der spirituelle Meister hatte ihn auch noch verlassen. Das war aber kein echter spiritueller Meister. Blieb er in seinem Gelübde gefestigt und gab seine Wahrheitsliebe nicht auf. Es geschah zweifellos unter einem Vorwand, dass ich, Vamanadev, von religiösen Prinzipien sprach. Doch er gab die religiösen Prinzipien nicht auf, denn er steht zu seinem Wort. Erläuterung. Bali Maharaj bestand die schwere Prüfung, die ihm die höchste Persönlichkeit Gottes auferlegt hatte. Dies ist ein weiterer Beweis der Barmherzigkeit des Herrn gegenüber seinen Geweihten. Die höchste Persönlichkeit Gottes stellt einen Gottgeweihten manchmal vor schwere Prüfungen, die fast unerträglich sind. Unter den Bedingungen, wie sie Bali Maharaj aufgezwungen wurde, konnte man kaum einmal leben. Und deshalb war es der Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu verdanken, dass Bali Maharaj all diese schweren Prüfungen und Entbehrungen erdulden konnte. Ein sehr wichtiger Satz. Der Herr findet an der Duldsamkeit des Gottgeweihten zweifellos Gefallen. Und die Erinnerung daran wird aufrechterhalten, damit der Ruhm dieses Gottgeweihten auch in der Zukunft noch gepriesen wird. Hier haben wir es mit keiner gewöhnlichen Prüfung zu tun, denn wie in diesem Vers beschrieben wird, hätte kaum jemand eine solche Prüfung überleben können. Doch für die zukünftige Verherrlichung Bali Maharaj, der zu den Maharajans gehörte, unterzog ihn die höchste Persönlichkeit Gottes nicht nur einer Prüfung, sondern gab ihm auch die Kraft, diese widrigen Umstände zu ertragen. Jetzt kommt der wichtigste Satz, vielleicht von dieser Erläuterung. Der Herr ist seinen Geweihten gegenüber so gütig, dass er ihm bei einer schweren Prüfung auch die notwendige Kraft gibt, duldsam zu sein und ein glorreicher Gottgeweihter zu bleiben. Ich darf ihn euch doch mal vorlesen, diesen Satz, und ihn somit mehr in eure Erinnerung hineinprägen als durch das einmalige Lesen. Der Herr ist seinen Geweihten gegenüber so gütig, dass er ihm bei einer schweren Prüfung auch die notwendige Kraft gibt, duldsam zu sein und ein glorreicher Gottgeweihter zu bleiben. Es ist hin und wieder so, dass ein Devoti, oder dass wir selber, wir wollen mal von uns selber sprechen, auf dem Wege in unserer Transformation nicht einen geraden Weg gehen. Die Raupe, die ist ja ziemlich gerade hier, das ist ja eine Linie hier bis zum Schmetterling. Unsere spirituelle Entwicklung macht nicht immer so ganz einfach vonstatten gehen. Es mag sein, dass bei unserer spirituellen Entwicklung Hindernisse auftreten, die nicht so einfach zu überwinden sind. Es kann sein, dass wir Umwege machen. Es kann auch gut sein, dass wir Fehler machen in unserem spirituellen Leben. Dass wir uns noch einmal verstricken, sozusagen. dass wir eine Fehlentscheidung machen auf unserem Weg, die uns vielleicht Wochen, Monate, ja Jahre kostet. Es kann sogar sein, dass wir nicht in einem Leben die Reise zurück zu Krishna machen, sondern dass wir einige Leben dazu brauchen. Das ist gut möglich. Und es gibt in den Heiligen Schriften viele Beispiele dafür von geweihten Krishnas, die sehr hart getestet wurden. Zum Beispiel Bharata Maharaj, wollte ich sagen, Bali Maharaj auch. Wenn wir jetzt, Srila Prabhupada wurde einmal gefragt von einem Devoti, der nicht verstand, dass man getestet wird auf dem spirituellen Weg. Der Devoti war krank geworden und er wandte sich traurig an Prabhupada und sagte: Prabhupada, ich habe doch jetzt zum Krishna-Bewusstsein mich entschieden. Ich bin ein Devoti geworden. Warum bin ich dann noch krank geworden? Ich dachte, jetzt ist alles, um es in Peters Sprache auszudrücken, Paletti. Also das ist ein Ausdruck, den ich von Peter gelernt habe. Ich weiß nicht, ob er allen von euch geläufig ist. Ich denke, jetzt ist alles ausgestanden, jetzt geht alles vorbei, keine körperlichen und mentalen Beschwerden mehr, alles geht jetzt einfach und wie geschmiert voran. Trotzdem gibt es manchmal Rückschläge. Wie sollen wir mit diesen Rückschlägen umgehen? Seht mal, der normale Konsument, wer im Konsumentenbewusstsein, mit dem Krishna-Bewusstsein anfängt, wird sagen: Ja, also das haben wir uns ja jetzt nicht vorgestellt. Ich probiere es mal mit einem anderen Herrn. Ich bin jetzt krank geworden, habe eine Mandelentzündung gekriegt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, direkt nach den Ferien war. Ja, das kann ja nicht gut sein. Ich denke, ich mache es mir mit, vielleicht gehe ich in eine Reiki-Bewegung, wo die universale Energie am Fließen ist und so weiter. Oder ich probiere es mal mit Erleuchtung in dem 10-Tage-Kurs. Nur 3.798 Mark im reduzierten Angebot. Im reduzierten Angebot. Ich versuche das. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich hätte eigentlich nicht jetzt noch eine Mandelentzündung kriegen sollen. Das soll doch Allglück verheißen sein. Diese Dinge kann man sehen, diese Rückschläge, als Prüfungen dafür, wo Krishna eines sehen will. Nämlich, wie sehr hält der Devoti auch an ihm fest, wenn er nicht nur sonnige Umstände hat. Kennt ihr die Sonnenschein-Transzendentalisten? Nur bei Sonnenschein sieht man sie. Wenn das Wetter ein bisschen mies wird, dann geht ihre Stimmung auch runter. Das sind äußerliche Menschen, die noch abhängig, die sehr abhängig sich machen von äußerlichen Geschenken Gottes. Aber irgendwann kommt der Devoti auf die Stufe, wo er nicht mehr diese Geschenke haben will, sondern Krishna selber. Und das will Krishna sehen. Will der Devoti nur angenehme Umstände von mir? Schielt er nur immer nach seinem eigenen Glück, dass es ihm gut geht und dass er sprotzt vor guten Paschadam, was er kriegt? Oder ist der Devoti an ihm selber, an Krishna selber interessiert? Das will er sehen. Und deswegen testet er. Manchmal schwer. Er muss das rauskriegen. Bestimmte Dinge kriegt man nur raus durch einen Test. Zum Beispiel, ist es eine Lauge, die Flüssigkeit vor dir? Oder eine Säure? Wie wirst du das sehen können? Sieht beides transparent und kristallklar aus. So muss man auch sehen. Ist das ein echter Devoti? Oder einer, der noch nicht im Herzen, wo die Transformation im Herzen, Gesundheit, wo die Transformation noch nicht im Herzen stattgefunden hat? Wie soll man das sehen? Wie sollt ihr sehen können, jetzt mal ganz im Ernst, ob ich nicht nur meine Texte gut auswendig gelernt habe in der Vorlesung. Könnte sein, dass ich ein guter Rhetoriker bin. Ich habe gute Tivolis gesehen, habe die Mimik genau studiert, die Tonfrequenzlage und so weiter und gebe einfach eine Vorlesung und kopiere das ab. Wie wollt ihr das feststellen? Wie soll ich wissen? Sagen Sie mal, einander zittern, dann macht es dir was aus, dass du das Beispiel nimmst. Oder würdest du. Komm ruhig, ja? Du. Ananda Chaitanya, der wirft, wie sollen wir uns ganz sicher sein, dass er es ernst meint im spirituellen Leben? Er hat nicht eine Haarfrisur wie Carsten, eine Mönchsfrisur, eine ganz normale Haarfrisur. Nee, er hat einen Seeker. Ja, aber er könnte das ja alles gemacht haben, theoretisch, um hier gut anzukommen bei den Devotees und seine Leidenschaft Musik zu spielen. Er ist nur da, damit er manchmal auf dem Harmonium spielen kann. Ich kenne einen Chaitanya und weiß, dass er ein sehr nicer Devotee ist. Ich will das nur so jetzt mal so thematisieren. Wie sollen wir das wissen, dass er nicht ein Versteller ist, der sich hier eingeschlichen hat? Kann irgendjemand von euch in Ananda Chaitanyas Herz schauen? Sehr schwierig. Ihr könnt gerade bis zum Pullover schauen. Und tiefer geht's nicht. Nee. So, Krishna testet seine Devotees, um herauszufinden, was das für Devotees sind. Genauso wie, wenn du hier einen Behälter hast mit Säure. Säure, es gibt Säuren, die sind ganz gefährlich, wenn man sie trinkt. Und hier ein Behälter mit klarem Mineralwasser, was gut ist und in Durst läuft. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Dann muss man das testen. Da gibt es so ein Papier, ich weiß nicht genau, Litmuspapier, Lackmuspapier. Das ist so ein kleiner Streifen. Den kann man dann vorsichtig da reintun. Und wenn es die Säure ist, dann macht es und wird giftgrün oder irgendwie. Also, was? Rot, danke, wird knallrot. Und wenn es in ein Mineralwasser reingetan wird, rührt sich nicht, dann bleibt es so. So gibt es also, macht Krishna mit uns auch einen Test, Jai Gopal. Guten Morgen. Er macht einen Test. Und er muss diese Tests machen, um herauszufinden, wer sind wir denn? Wir selbst brauchen auch diese Tests, um herauszustellen, wer sind wir. Das ist nämlich nicht so einfach. Wir sind total gute Versteller. Wir können uns unglaublich selber etwas vormachen. Ihr glaubt es nicht. Und der Geist macht das immer. Er sagt, im Grunde genommen, wenn man jetzt mal ganz tief schaut, dann bist du der Beste. Hör dir das nicht an mit diesen entwürdigenden Kritik. Du hast die super Motivation. Gut, ein paar Sachen laufen manchmal aus dem Ruder. Also gehen nicht so gut wie man. Aber die Motivation zählt. Und meine Motivation ist super, ich weiß es. Wir haben so ein Ego an der Schulter sitzen, was ständig diese Art von Selbstmord. Halleluja, Toyo. Tests sind wichtig für uns selber und Krishna. Krishna kann auch ohne Tests in unser Herz hineinschauen, aber Krishna stählert uns durch diese Tests. Er macht uns bereit für das höchste Geschenk, nämlich ihn selber. Prabhupada schreibt hier so zu den Devotees: Manchmal sind die Devotees noch nicht bereit, sich Krishna hinzugeben und halten fest an den materiellen Dingen. Und Prabhupada sagt: Manchmal sehen wir, dass sich ein kleines Kind schmutzige Dinge in den Mund steckt, dass ihm seine Eltern jedoch diese schmutzigen Dinge wegnehmen und ihm dafür einen Sunday Sweet oder eine andere Süßigkeit geben. Gottgeweihte, die sich um materielle Segnungen bemühen, werden mit solchen Kindern verglichen. Der Herr jedoch ist so gütig, dass er sie von ihren materiellen Wünschen befreit und ihnen die höchste Segnung zukommen lässt. Deshalb sollte man auch materieller Ziele wegen niemand anders verehren als die höchste Persönlichkeit Gottes und muss sich vollkommen im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen, sodass alle Wünsche in Erfüllung gehen und dass man am Ende nach Hause zu Gott zurückkehren kann. So Krishna sieht bei seinen Devotees, dass sie kommen und dass ihre Motive noch immer ein bisschen materiell sind und ihr Wohlbefinden. Und Krishna toleriert das bis zu einem bestimmten Maß und dann auf einmal kommt er und erschüttert die sogenannte ruhige, sumpfige Atmosphäre im Leben des Devotees. Und zuerst protestiert der Devotee: Mein Herr, warum hast du mir alles weggenommen? Dann später merkt er, es war die Gnade des Herrn, die ihn von materiellen Wünschen befreit hat. Solange du unter der Geißel deiner materiellen Wünsche stehst, wirst du niemals Einlass finden in das Königreich Gottes. Kein Einlass für dich, der du materielle Wünsche im Herzen hast. Wenn du schon, um in die Schweiz zu kommen, ein Visa brauchst, wenn du aus Indien kommst, so, wie sehr musst du denn ein Visa brauchen, wenn du in die spirituelle Welt gehst? Und da muss draufstehen, er hat keine materiellen Wünsche mehr, er ist völlig hingegeben, ne? Er ist frei vom falschen Ego. Das muss drin sein im Visa. Und damit du diese Dinge kriegst für die spirituelle Welt, muss Krishna dir deine materiellen Dinge wegnehmen und dir zeigen, dass der eigentliche Schatz des Lebens Bhakti ist, Hingabe zu Krishna. Und nicht die Dinge, die wir uns immer greifen. Wie. Genau wie ein Elternpaar. Wenn das Elternpaar sieht, dass sich das Kind immer Schmutz in den Mund reibt, nicht, dann muss es etwas unternehmen, das Elternpaar. Und was tut das Elternpaar? Es bringt süßes Sweet, Sandwich-Sweet. Hier, nimm das bitte. Ja. Prabhupada kommentiert es hier in der Erläuterung. Anyakami, ein Gottgeweihter macht sich so viele Dinge wünschen, die nichts mit dem Dienst zu den Lotusfüßen des Herrn zu tun haben. Aber wenn er sich in Sri Krishnas Dienst beschäftigt, dann gewährt ihm Krishna bei seinen Lotusfüßen Zuflucht. Selbst wenn er es gar nicht wollte. Du machst mit anderen Worten Anfang im Krishna-Bewusstsein und so ein seichtes, spirituelles Leben führen. So ein bisschen seicht. Und, ja, so mal so ein bisschen zum Ferienlager kommen. Ja, ja, ist schon ganz gut, denn da stimmt das Passat am meisten. Und so weiter. Krishna, so fängt das an. Aber dann gewährt dir Krishna plötzlich bei seinen Lotusfüßen Zuflucht, selbst wenn du es gar nicht geplant hast. Krishna sagt, er beschäftigt sich ein bisschen in meinem Dienst, aber er wünscht sich noch materielle Sinnenbefriedigung. Ein solcher Gottgeweihter ist genau wie ein Mensch, der nach Gift verlangt, statt nach Nektar. Das ist seine Torheit. Aber ich bin erfahren. Krishna sagt, ich bin nicht so dumm. Ami Vigya heißt Vigya. Ich habe ein super Wissen, aber ich bin erfahren. Ey Murke Vishaya Kena Dhiba. Warum sollte ich solch einem Nahen die abscheulichen Dinge des materiellen Genusses geben? Es wäre besser für mich, wenn ich ihm den Schutz meiner Lotusfüße gebe. Ich werde ihn also dazu bringen, dass er alle materiellen Wünsche vergisst. Wenn sich jemand im Dienst des Herrn beschäftigt, um Sinnbefriedigung zu erhalten, dann besteht das Ergebnis letzten Endes darin, dass er einen Geschmack dafür bekommt, den Lotusfüßen des Herrn zu dienen. Dann gibt er alle materiellen Wünsche auf und will nur noch ein ewiger Diener des Herrn werden. Hare Krishna. Für die kassettenhörende Nachwelt, die also interessiert ist, diesen Text noch einmal für sich zu vertiefen, im 5. Kanto, 19. Kapitel, Text 27. Ein sehr dynamitähnlicher Text. Ja. Den kann man jetzt nochmal bei Gopal, der niederschreibt, 5, 19, 27 in der Erläuterung. So, ja, das ist Spiritualität. Nicht mehr an den äußeren Dingen zu hängen, sondern wirklich nur Krishna zu wollen. Das ist, was die Raupe da, die nochmal zurückschaut auf ihr Leben, von dem Schmetterling unterscheidet. Sie möchte eine völlige Transformation des Motives. Nicht mehr sich selber, sondern Krishna zufriedenstellen. Deswegen ist im Herzen Schmetterlings hier nicht eine Raupe, sondern Krishna intoniert. Nicht mehr das falsche Ego, das falsche Wesen, sondern eben Krishna. Dieser Umtausch, dass man nicht mehr für sich denkt, sondern für Krishna denkt, macht den Unterschied zwischen einer Raupe und einem Schmetterling aus oder einem bedingten Devotee und einem wirklichen Devotee. Und dazu muss Krishna einen durch diesen Test, durch diesen, ich will es jetzt mal anders ausdrücken, Geburtskanal hindurch schicken. Meine lieben Devotees, liebe Freunde und liebe Skeptiker, das ist ein ganz, ganz qualifizierter, anspruchsvoller Vorgang. Das ist nicht etwas für Menschen, die nur so ein Konsumer-Esoterik-Bewusstsein mit sich bringen. Das geht zur Substanz. Das geht bis in den genetischen Kodex und tiefer in diese Transformation. Das geht ins Ego hinein. Das spricht die wirklichen Themen des spirituellen Lebens an. Es ist etwas total Ernstes. So eine Transformation, das sieht ihr, die sehen zwar alle ganz lustig aus, die Raupen, aber das ist nicht lustig. Das ist nicht komisch. Das geht wirklich in die Tiefe hinein. Und deswegen ist Krishna-Bewusstsein etwas so Wundervolles und so etwas Tiefes. Viele unserer Devotees, ich meine, wir sind ja eine Bewegung, eine große Bewegung, die viele Erfahrungen schon gemacht hat. Viele von den Menschen, die diese Reise antreten, haben sich das nicht vorgestellt. Ich habe mir das selber auch nicht vorgestellt, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, dass das so tief war. Ich wollte einfach nur die Gesellschaft verändern, ehrlich gesagt. Ich hatte mit der Mutter von Rogerio, wir hatten gemerkt, wir haben ähnliche politische Ansätze gehabt, darüber gesprochen und ich habe mich dann erinnert. Ich bin auf der Straße marschiert. Damals brachten die Stones Street Fighting Man raus, Straßenkämpfer. Toll, das ist das Motto. Wir verändern die Gesellschaft, straßenkämpfmäßig. Und das wird jetzt gemacht. Und ich merkte, dass in diesen Bewegungen, wo man so mitmachte und liebäugelte, ja, habe ich immer gedacht, also wenn die jetzt mal an die Macht kommen, da möchte ich nicht leben, in so einer Gesellschaft, die von solchen Menschen bestimmt wird. Also das ist nicht gut. Wir müssen die Gesellschaft anders verändern und kam dann auf die Devotees und dachte, das ist es. Tanzen, singen und feasten. Das soll die neue Gesellschaft werden. Wir machen die ganze Welt jetzt Krishna bewusst. Kein Problem. Wir sind enthusiastisch genug. Stimmt. Und so weiter. Und irgendwann merkt man halt, es geht hier um sich selber zu verändern. Oh Mann. Da muss ich jetzt erstmal einen kleinen Spaziergang in der Natur machen, um festzustellen, ob ich eigentlich bereit bin für diese Selbstveränderung. Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt schon von Krishna begeistert. Also jetzt bin ich ja echt überführt worden. Als ich zum Tempel kam, kamen viele meiner Freunde auch in den Tempel, um das mal auszuchecken, wie das da war. Und ich sagte, es ist gut hier und es ist toll hier. Und ich weiß, es gab einen alten Freund. Ich hatte Freunde, die waren immer viel älter als ich. Und der kam hin zum Tempel und lebte auch im Tempel. Und es gab eine Phase, das weiß ich noch heute, wo er plötzlich merkte, worum es ging. Und er war nicht bereit dazu, dieses Opfer zu geben. Es war so, wir aßen jeden Sonntag ein wirklich tolles Sonntagsfestmahl. Wir waren sehr, sehr arm, unser Tempel, also sehr, sehr arm. Aber jeden Sonntag aßen wir die besten Präparationen. Also wir aßen wie die Könige. Jeder von uns hatte so eine Schüssel. Also es war ein ernstzunehmendes Festessen, was wir zu uns nahmen. Nicht? Und dieser Devotee, dieser mein Freund, ging an der Küche vorbei und schnupperte begeistert in der Luft. Es roch verführerisch. Und der stand da und genoss also das Festmahl schon mal in der Vorbereitung. Plötzlich kam mit hochrotem Kopf der Koch raus und sagte: Weg hier! Das Festmahl ist nicht für dich. Das Festmahl ist für Krishna. Du kannst doch nicht das genießen, bevor es Krishna geopfert ist. Er muss ist der Genießer, Herr. Er muss es essen. Was? Fragte der Freund. Es geht hier nicht um uns, sondern um Gott. Huch! Das ist ja gar nicht mehr der humanistische Ansatz. Wo der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Oh. Also so ist das hier. Aber der Mensch ist doch das Zentrum des Universums. Das ist ja Theozentrismus und nicht Anthropozentrismus. Huch. Also der war intelligent, der konnte das sofort verstehen. Er sagte, haha, bevor ich hier absteige, das war nicht, was ich mir vorgesehen habe. Schon gut, auf Wiedersehen, danke. Und er war nie wieder gesehen. Er konnte verstehen, worum es ging. Es geht um Krieg. Aber das ist doch das Gute. Denn wir sind alle Teile von Krishna. Wir sind ja nicht der Körper. Wir sind nicht Menschen. Wir sind Seelen. Wir sind ewige Teile Krishnas aus spiritueller Perspektive. Ich will euch ganz ehrlich sagen, dass dieser Punkt, ja, das macht den Unterschied. Das ist wirkliches spirituelles Leben. Das zu verstehen. Und von der materiellen auf die spirituelle Ebene kommt. Und das fällt selbst unseren Mitgliedern manchmal noch schwer. Aber wenn sie in dem Vorgang bleiben des Krishna-Bewusstseins, dann werden sie eines Tages zu Transzendentalisten werden, weil Krishna ihnen dabei helfen wird. Ich möchte zum Abschluss gerne noch sagen, ein Devoti, der in dieser Welt Krishna-Bewusstsein ausführen will, er sollte immer sich an Krishna erinnern. Das wird ihn dazu ermächtigen, ein Transzendentalist auch in der materiellen Welt zu bleiben. Also Jiva Goswami gibt das Beispiel, was sehr, sehr schön und rührend ist, wie ein Devotee in dieser Welt denken sollte. Jiva Goswami sagt, der Devotee, der durch die Schwierigkeiten dieses irdischen Lebens hindurchgeht, muss immer wissen, ich mache das für Krishna. Ich gehe dadurch für Krishna. Und das wird ihn ermächtigen, ein echter Devotee zu sein. Er gibt das Beispiel von einem Mann, der in einem armen Dorf lebt, hat eine Frau, die er sehr liebt, und ein Kind oder zwei Kinder, eine kleine Familie. Und er sieht plötzlich, dass er nicht genügend Geld im Dorf verdienen kann, um die Familie gut zu unterhalten. Was tut denn der Mann? Er verlässt seine geliebte Umgebung im Dorf. Er verlässt das und geht in die Stadt und lebt dort und arbeitet an einem Beruf, der viel Geld gibt oder genügend Geld. Und jeden Monat schickt er eine Summe Geld in das Dorf, sodass sein kleiner Sohn Milch trinken kann. Milch ist ein bisschen teuer in Indien. Büffelmilch ist nicht so ist billig, aber das ist nicht so gesund. Also, da gibt es einen Streit, ob es gesund ist oder nicht. Aber er will, dass die Kuhmilch, dass die junge Kuhmilch kriegt, dass seine Frau schönen Sarg tragen kann. Und so sehe ich das. Er ist in der Stadt, es riecht ein bisschen nach Stadt in der Stadt, und er lebt in einer, hat nicht ein eigenes Apartment, sondern lebt noch mit einem anderen in einem kleinen, engen Zimmerchen drin. Er ist in der Ferne, in der Fremde. Aber er weiß, ich tue das alles für meine Frau und meine Kinder. Und das gibt ihm Kraft und Glück. So muss auch ein Devotee Krishnas wissen, ich tue das alles, diese Schwierigkeiten, die man manchmal übernimmt, für Krishna. Und dieses Verständnis, dass er es für Krishna tut, gibt ihm Glück, Energie und Durchhaltevermögen. Und sogar noch was wie Enthusiasmus. Der Devotee macht sein, oh, ich tue jetzt Service, ich hatte einen arbeitsreichen Tag hinter mir, das mache ich für Krishna. Oder es kommt, es ist schon 6 Uhr und man hat noch nicht die Runden gechantet, die man sich vorgenommen hat. Und der Tag lief nicht so gut. Aber der Devotee setzt sich hin und chantet die Rundenzahl, 16 Runden oder 8 Runden oder 4 Runden, je nachdem, was er sich gegeben hat, für Krishna zu Ende. Der Devotee weiß, oh, mich juckt es jetzt im Körper, ich möchte am liebsten zumindest ein dharmisches Prinzip brechen. Aber nein, wie stehe ich denn da vor Krishna? Krishna sieht, dass ich jetzt da drauf und dran bin, ein religiöses Prinzip zu brechen. Das kann ich nicht machen. Für Krishna, auch wenn es mich jetzt juckt, halte ich die 4 Prinzipien ein. Das ist ein echter Devotee. Und solch ein Devotee wird von Krishna sehr bald schon anerkannt und zu Krishna gebracht werden. Der Devotee weiß, jetzt ist es schwierig für mich, auch zum Sonderfest zu gehen. Ich würde am liebsten jetzt mal ins Kino gehen und so einen richtigen Actionfilm sehen. Mit dem Knopf und die wilde 13 und ähnliche Klassiker. Nicht? Oder wie heißt es das? Arno Terror. Terror im Sufi-Land. Oder wie, ich weiß nicht, wie das ist für tolle Filme gibt. Nicht? Wild geboren, wild gestorben. Nicht? Und so. Wo die weiß. Es geht mir ums spirituelle Leben. Ich beziehe mich auf Krishna. Und wie der Familienvater, der durch Liebe gehalten ist, da seine Familie zu versorgen, denkt auch der Devotee, meine Familie ist in der spirituellen Welt. Für Krishna lege ich jetzt die Schlacht zu. Krishna will dies, das ist der Test, den Krishna sehen will. Wenn der Devotee, wenn ihn die Versuchungen so ein bisschen holen, dann immer fällt, dann sagt Krishna traurig, ach ja. Aber wenn Krishna sieht, der Devotee gibt sich Mühe, selbst wenn er nicht immer super ist und es läuft immer was aus dem Ruder, no problem. Krishna ist, sieht die Haltung. Wir werden sicherlich noch Fehler machen. Das ist nicht, was ich advokiere, also den fehlerlosen Super-Devotee. Nein, das ist für uns nicht nötig. Aber wenn wir einfach uns Mühe geben, für Krishna jetzt uns zu bemühen, dann wird Krishna sagen, ja, das ist ja ein Devotee dort. Endlich mal ein Devotee in der materiellen Welt. Und wird sich dann wird dem Devotee entgegeneilen und ihm weiter und ihm die Kraft geben, weitere Tests zu bestehen. Aber wenn wir nicht mal die klitzekleinen Tests bestehen, unsere Versprechungen Krishna gegenüber einzuhalten, wie soll uns denn Krishna die größeren Tests geben und die Kraft für die größeren Tests? Wir müssen schon ein bisschen wollen im Spiritual-Tempel. So kommt die Transformation. Nicht? Seine Transformation im Herzen, dass man Krishna in den Mittelpunkt stellt und Krishna zufrieden stellt. Es gibt ein tolles Krishna-Lila, mit dem ich meine Vorlesung beenden möchte, zu diesem Thema. Es gab einmal eine Fruchthändlerin. Diese Fruchthändlerin lebte in Mathura. und verdiente sich ein bescheidenes, aber doch ausreichendes Einkommen durch den Verkauf von Früchten wie Mangos, Bananen, Chicos, und andere Früchte, ich weiß nicht genau, alle Fruchtsorten, die sie führte, bei sich in ihrem Fruchtladen. Und eines Tages hörte sie, dass Krishna in Vrindavan, was nur so, ich weiß jetzt gar nicht, 12 Kilometer, das sind 17 Kilometer von Mathura entfernt ist, 14 Kilometer, was nur 14 Kilometer von Mathura entfernt ist, dass Krishna erschienen war im Palast von Nanda Maharaj. Und die Fruchthändlerin dachte bei sich, den Krishna will ich mir anschauen. Ich habe so vieles jetzt schon über ihn gehört. Von so vielen Begeisterten. Ich möchte diesen Krishna sehen. Krishna war zu dem Zeitpunkt, und ich werde meinen Fruchtkorb mitmachen und gleichzeitig ein Geschäft dort tätigen und die Früchte verkaufen. Dann nahm sich den Fruchtkorb mit und ging hin und zueinander bewahren. Krishna war zu der Zeit, Mutter Yashoda war da und spielte mit ihm und viele ältere Gopis waren da und schauten Krishna an und waren ganz begeistert. In den Schriften heißt es, Krishna anzuschauen ist ein Festival für die Augen. Die waren also in dem Krishna-Darshan-Festival drin. Die schauten und waren völlig glücklich. So, die Fruchthändlerin war vor dem verschlossenen Palast von Nanda Maharaj. Und wollte Krishna sehen. Und fing also an, die heiligen Namen des Herrn zu kennen. Sie hatte nicht so Damoda, Madhava, Govinda, Krishna. Und wie sie so anfing zu chanten, fing sie plötzlich an, voller Worte, Krishna, komm nicht, und die Tür ist zu. Krishna muss jetzt kommen. Und chantete mehr und mehr, und ihr Chanten, ihr Rufen wurde sehnlicher und dringlicher. Und schließlich chantete sie mit großem Enthusiasmus die heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna. Damoda, Govinda, komm doch. Wenn immer ein Devotee anfängt, ernsthaft zu chanten, was ist denn mit Krishna? Dann muss Krishna kommen. Krishna muss einfach kommen. Er kann sich nicht fernhalten von dem Devotee. Und so, durch seine Yogamaya-Kraft, also machte er es so, dass die Yashoda und die Gopis es nicht merken und schlich sich einfach davon. Und als er in dem Torbogen erschien, die Tür ging auf, sie war geschmiert, das war eine Vrindavan-Tür. Sie ging auf. Und Krishna stand dort. Als diese als diese Fruchthändlerin Krishna sah, wie er auf der Schwelle stand, eilte ihr Herz ihm entgegen. Krishna hatte gehört, wie sie erst angefangen haben, Früchte gibt zu chanten, Früchte, Bananen, Mangos, alles gibt es hier, ihr lieben Leute, kommt her. Besonders mit euren Kindern. So hatte sie angefangen zu chanten. Aber als sie weiter chantete, sie wollte ja nur Krishna sehen, hatte sie nur noch Krishna, Govinda und Hare Krishna gechantet. So ist auch meistens unser Chanten. Am Anfang haben wir noch so viele Wünsche im Kopf. Auch ein schönes Leben, einen guten Urlaub, eine tolle Krishna-Frau will ich heiraten. Das war, also ich darf ja nicht sagen, aber eines der Fragen der Herzenswünsche, da war das auch drauf. Da hatte einer, das war ein offener Herzenswunsch, und als wir das aufgeklebt hatten, ist ein schielender Argusblick auf diese darauf gefallen. Und da war dann plötzlich, ey, wünsch mir eine schöne Krishna-Frau. Oder Krishna. Das ist auf der Anfangsstufe noch da. Mir soll es ganz gut gehen, ne? Eine schöne, hübsche Krishna-Frau. Das ist auf der Anfangsstufe noch sicherlich da. Und das ist auch ehrlich, das aufzuschreiben. Es ist ja gut, dass er sich ein Devoti wünscht. Und eine devotionale Ehe führen will. Das ist schon unglaublich reif und unglaublich fortgeschritten, aber noch nicht die höchste Ebene halt. Und so hatte sie auch am Anfang gechantet. Früchte, tolle Früchte, billig, preiswert einzukaufen und so weiter. Aber Krishna war da nicht gekommen. Erst als sie rief, Damodar, Krishna, Govinda, und so kam Krishna und hatte in seinen kleinen Händchen Getreide, um das gegen die Früchte einzutauschen, wie er es gesehen hatte bei seinem Vater Nanda Maharaj. Und die Fruchthändlerin sah ihn und war total begeistert. Hier ist ja Krishna, super. Und rief nach ihm. Und Krishna kam zu ihr und stand dort. Inzwischen hatte er alle Getreidekörner verloren aus den kleinen Händchen. Er war nur vom Wind bekleidet. Er hatte also so ein kleines Bändchen um die Hüfte, war ansonsten splitterfasernackt. Und wie Raj Boys das nun mal macht. Kleine Jungen von Darwin, immer nackt in dem Alter. Und sie sah so sweet aus für die Fruchtländerin, dass sie sagte, oh, mein lieber Junge, kannst du ein einziges Mal auf meinen Schoß klettern und Mutter zu mir sagen, das ist mein einziger Wunsch in diesem Leben. Nur mal so. Krishna schaute sich um, ob Mutter ja schon oder ihn sehen würde. Was würde sie sagen? Wenn er auf eine fremde Schoß von einer Frau klettern würde und sie dazu noch Mutter nennen würde, das würde, sie würde sehr leiden darunter, denn sie ist doch die Mutter. Aber Mutter Yashoda war im Palast. Wenn ihr an Krishna denkt, werden die sogenannten kleinen Schwierigkeiten, die Geburtsschwierigkeiten, die noch da sind, zu angenehmen, glorreichen Tests, die man leicht besteht durch die Kraft, die ein Krishna gibt. Selbst der Augenblick des Todes, den so viele von uns so stark fürchten, dass sie ihn immer wieder verdrängen, nicht? Der aber sich nie ganz verdrängen lässt, weil er als existenzielles Unbehagen und Unsicherheit uns begleitet. Selbst der Tod wird leichter mit Krishna Hilfe. Und wir werden dann vielleicht zu Krishna gehen, wenn unser Herz transformiert ist und Radha Krishna in den Herzen intoniert ist. Radha Krishna, ich bin mir darüber bewusst, dass diese Vorlesung einen sehr ernsthaften Charakter hat. Das war durchaus beabsichtigt. Ich wusste, dass ich heute Morgen eine Gruppe von Zuhörern habe, die also wirklich eine Bemühung gemacht hat, zu dieser Vorlesung zu kommen, weil wir gestern doch wirklich spät ins Bett gingen. Und manche von euch, denen sieht man auch eine gewisse Müdigkeit ansehen. Man kann dir das ansehen, dass du also, wenn du nach Hause kommst, dann wird dich deine Familie die erstmal einen Tag nicht sehen, dann wirst du wahrscheinlich in einem dunklen, verdunkelten Zimmer zubringen, in intensiven Rastmomenten und so weiter. Ich dachte aber, dass ich heute doch über diese Dinge spreche, sodass wir wissen, hier ist ein Ziel. Einfach zu wissen über dieses Ziel ist schon sehr nice, und langsam diesem Ziel entgegenzustreben, wird unser Leben glorreich machen. Heute möchte ich jetzt zu einem natürlichen Ende finden. Alles Gute. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Hier ist Dirk aus Wuppertal. macht man mehr spirituellen Fortschritt. Einmal sagte ein Devotee, also wo macht man, in der Trennung oder in der Begegnung mit Krishna? Einmal sagte ein Devotee zu Prabhupada, ihr müsst schon gehen, gute Reise. Hare Krishna. Haribo, Sita, thank you for your ecstatic flute playing. We are waiting to play with you on the saxophone. Hare Krishna. Das ist, ich sehe, das ist eine Aufbruchstimmung. Ich werde diese Frage beantworten und dann werden wir uns verabschieden. Also das, ihr braucht nicht unruhig zu werden. Es wird jetzt nicht eine lange Frage- und Antwort-Session. Ein Devotee sagte einmal zu Prabhupada, ich will diese Frage mal so beantworten. Prabhupada, ich habe gehört, dass in der Trennung von Krishna, dass es eine sehr große fortgeschrittene Stufe ist und ich habe deswegen mich entschieden, ich bleibe in der materiellen Welt, predige und werde so sehr Krishna bewusst. Und Prabhupada sagte, du bist nicht so fortgeschritten. Du solltest dir wünschen, wie nur irgendwas, zurück zu Krishna zu kommen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist auch meine Stufe. Ich wünsche mir einfach zu Krishna zu kommen. Das ist sicherer. Man muss entsprechend seines Fortschritts gerade machen. Aber diese Devotees, die von Krishna getrennt sind, sind nicht so getrennt, wie wir von Krishna getrennt sind. Die sind immer mit Krishna zusammen. Das ist nur eines dieser vielen versteckten spirituellen Dinge. Die Devotees, die von Krishna getrennt sind, sind nicht wirklich von Krishna getrennt. Die sind in der Trennung mit Krishna zusammen. Aber wenn wir von Krishna getrennt sind, dann sind wir so richtig, ja, getrennt. So wünsch dir lieber, wie nur irgendwas zu Krishna zu gehen. Es tut mir leid, ich hatte gesagt eine Frage, aber wir können das ja persönlich klären, weil es ist eine nicht zu verkennende Aufbruchstimmung hier in der Atmosphäre und ich möchte auf diese Stimmung eingehen und sie nicht einfach geflissentlich ignorieren. Ich danke euch alle, dass ihr so aufmerksam zu den teilgenommen habt an diesem Ferienlager. Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen im nächsten Ferienlager, aber auch über die Woche, also über die nächste Zeit. Diejenigen, die von euch in Deutschland wohnen, kommt uns besuchen, wenn der Mastami-Festival anliegt, und diejenigen, die in der Schweiz sind, ihr wisst ja, wo euer Tempel ist, dass ihr da kommt. Und was mich selber betrifft, wir werden im Oktober ein sehr schönes, wirklich sehr, sehr tiefes Seminar halten in den Schweizer Bergen. Elm heißt es. Elm? Elm, ja, in Elm. Und da möchte ich euch sehr gerne alle wiedersehen, wenn es geht. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bo.